Wie nennt man dich hier? Carolin?
Genau so.
Hanbecks trifft.
Caroline Bungeraut, willkommen in meinem Podcast, Caroline. Oder wie wir sagen, Carolin.
Carolin, ja. Hallo, Martina.
Kennengelernt haben wir uns am Internationalen Tag der Frau. Du warst da mit einem Teil deines Bühnenprogramms zu Gast bei Patti Baslers Female Trouble. In der Zwischenzeit waren wir schon mal zusammen Kaffee trinken und haben dann festgestellt, dass wir beide 2 Minuten zu früh an unserem vereinbarten Treffpunkt waren. Du bist schon richtig toll assimiliert. Chapeau, Caroline.
Ja, vielen Dank. So, nach 27 Jahren Berlin, diese Pünktlichkeitsgeschichte hier, die ist ja dann, muss man sich dran gewöhnen, aber ich habe jetzt den Dreh raus. Ich mache einfach für mich eine andere Zeit.
Du stellst die Uhren zurück, oder was heißt das?
Nein,
oder
also, vor? Wenn du sagst, wir treffen uns 15:15, dann weiß ich, okay, ich bin 17:05 da.
Und dann bin ich. Und dann klappt's.
Und dann bin ich zu dem Zeitpunkt da, wo du da bist, weißt du?
Okay. Ich würde dich gern den Hörern vorstellen, indem wir zusammen eine virtuelle Seite meines Freundschaftsbuches ausfüllen. Ich frage, du antwortest, schau mal, das ist es.
Mhm, sehr schön.
Es ist ein Sarah Kay. Tatsächlich habe ich das, ein Sarah Kay Freundschaftsbuch.
Die habe ich geliebt als Kind, diese Bilder.
Ja, ich auch. Ich habe das auf meine 40. gekriegt. Und irgendwie habe ich das überhaupt nicht geschafft, das den Leuten dann zu geben. Das war mir so ein bisschen unangenehm. Und jetzt aber im Rahmen dieses Podcasts habe ich gedacht, wir machen das virtuell. Und das machen wir jetzt auch.
Sehr schön. Freue mich darauf.
Mein Freundschaftsbuch.
Dein Name ist?
Caroline Bungeraut.
Deine Freunde nennen dich?
Caro.
Dein Lieblingsschulfach war?
Mein Lieblingsschulfach. Musik.
Deine Henkersmahlzeit wäre?
Meine Henkersmahlzeit wäre Frikassee.
Das ist das mit Huhn, oder? Und den Erbsen.
Ja.
Wir kennen das nicht in der Schweiz eigentlich.
Ja, so ein Kindheitsessen halt. Ne?
Oh, sehr schön. Dein Lieblingsfilm heißt?
Mein Lieblingsfilm, oh, pff, da könnte ich einige nennen. Momentan fällt mir gerade ein, Absolute Valhalla.
Welche Stadt, die du noch nicht kennst, würdest du gerne mal bereisen?
Istanbul.
Dein Lieblingsgetränk ist?
Momentan Eistee, und zwar dieser Kräutereistee, den ihr hier habt. Es gibt dann, der ist Eistee, also wirklich Kräutersud, Schweizer Kräutereistee.
Die Schweizer und die Kräuter, wer hat es erfunden?
Ja, aber okay, sehr schön. Okay. Ja, ich kannte das vorher nicht, das ist der Wahnsinn.
Also der bekannteste Eistee ist ja der hellblaue aus der Mikro, das ist der Klassiker. Den kennst du auch noch gar nicht. Also den lieben alle. Den trinken wir mal zusammen.
Ich habe jetzt gerade in der La Capella gab es im Backstage, ist westlich auch Bigro, Rose, Alpenrose oder so.
Ah, den kenne ich jetzt nicht.
Der war unglaublich lecker. Mhm.
Die Schweiz ist?
Wunderschön. Entspannt. Entspannt mich.
Dein Lieblingslied aus deinem eigenen Programm heißt?
Oh, da habe ich 2.
Mhm.
Der Pfarrhaussong und der Neue Morgen.
Der Pfarrhaussong ist, mein Vater ist ein Pfaffe.
Genau.
Das ist der. Du bist 1979 in Sachsen-Anhalt, in der ehemaligen Deutschen Demokratischen Republik, inmitten des Kalten Krieges als zweites Kind einer Pfarrersfamilie zur Welt gekommen. Du hast es eben erwähnt. Dein Vater war protestantischer Pfarrer. Das Pfarrhaus stand stets offen für bedürftige Menschen. Wie bist du da aufgewachsen? Wie muss man sich das vorstellen?
Also, mein Elternhaus war ein totaler Taumschlag. Da waren immer Leute. Ich habe noch 2 Geschwister, älteren Bruder, jüngeren Bruder. Und es waren ganz oft, also auch beim Familientisch, ne, Abendbrotstisch, plötzlich dann saßen da irgendwelche fremden Leute mit dabei, mit denen mein Vater vorher was besprochen hatte. Die wurden dann spontan mit eingeladen. Also ein sehr, sehr offenes Haus. Auch, also mein Vater war Landesjugendpfarrer in der DDR und war unglaublich engagiert und dadurch hatte er auch sehr busy Wochen. Also der hatte 100 Stunden hat er gearbeitet in der Woche und war eigentlich nur unterwegs und bei uns immer offenes Haus, fremde Leute. Aber in diesen Pfarrhäusern ist natürlich auch schön aufzuwachsen, weil da ist immer viel Platz, da gibt es einen Garten und so, ne?
Das wollte ich dich eben auch noch fragen. Also Pfarrhäuser empfand ich, also zumindest in der Schweiz, als Kind immer als etwas gruselig, weil die so groß waren, immer unmittelbar neben einem Friedhof gebaut waren. und da, so hast du ja vermutlich auch gewohnt.
Ja.
Haben dich auch Freunde da gern besucht? Also diese Friedhofsnähe, die fand ich immer ein bisschen schwierig.
Ja, das ist so, dass man wächst damit auf, ja. Der Vater, der geht ja auch aus dem Haus und macht eine Beerdigung, ne?
Ja, ja,
okay. Das ist halt, das ist so. Und schon, ja, die hatten eigentlich weniger ein Problem damit, dass der Friedhof daneben war. Also zu DDR-Zeiten eher, dass man ja so ein bisschen, wie soll ich sagen, wir waren so ein bisschen die Outlaws, genehmigt, aber eigentlich gegen den Staat.
Mhm,
und da, naja, ne, da waren nicht alle gerne in Kontakt mit uns.
Also wahrscheinlich insbesondere die Eltern der Kinder nicht, oder? Gab es da Vorbehalte, weil halt
ja,
eben
ja.
Mhm, Outlaws, okay.
Ja, ja. Auch in der Schule dann, was macht ihr da in der Kirche? Und hä, was, dein Kind, dein Vater ist Pfarrer? So wie so ein Manko, ja.
Mhm, mhm. Ja, du hast mir ja auch erzählt, du warst nicht bei den Pionieren.
Nein, nein,
ich glaube, es war ja sozusagen die erste Frage, die ich dir gestellt hatte. Warst du bei den Pionieren, hattest du ein Halstuch?
Ich hatte keins, weil
ja.
Unsere meinte, wir dürfen das nicht.
Mhm.
Und also ich habe noch einen älteren Bruder, der war dann der Erste an der ganzen Schule, der jemals kein Pionier war. Also es war richtig hart für ihn. Bei mir war es dann schon ein bisschen aufgeweichter. Und außerdem war ich, glaube ich, vom Typ auch eher so Flucht nach vorne, einfach mal so ein bisschen blöffen. Und dann waren die verblüfft und dann hatte ich erstmal meine Ruhe, ja, zwar mit hier, Todesangst als Kind, wenn die Älteren
ja, ja.
ärgern und mobben, ja. Ich konnte auch den Pionierknoten. Also, und ich habe, weil ich gerne Verantwortung übernommen habe, auch als Kind, ich habe die Pionierzeitung verteilt. Also, meine Klassenlehrerin, die war da sehr offen und hat mich als einzige Nicht-Pionierin in der Klasse, durfte ich dann das Amt übernehmen, die Pionierzeitung im Schulsekretariat abzuholen und dann an alle Kinder zu verteilen. Ne? Außer ich habe dann keins gekriegt.
Naja. Ja, natürlich nicht. Aber du warst damit natürlich dann doch ein bisschen, ein kleiner Teil der Gesellschaft,
vielleicht.
Sagen wir mal so.
Mhm. Ja, ja.
Wir im Westen, also das sage ich jetzt sehr bewusst so, oder zumindest ich, wir hatten ein bestimmtes Bild von DDR-Bürgern, das ganz wesentlich durch Sportler und Sportlerinnen geprägt wurde, weil die schon vor dem Fall der Mauer in den Medien vertreten waren. Ich erinnere mich an Maxi Knauk, das war eine ostdeutsche Kunstturnerin, die hat nie gelächelt und für uns war klar, dass die einfach kein schönes Leben hatte. Die hatte auch keine Jeans, keine Cola, keine Bananen, keine Nylonstrümpfe, keine wohlriechende Seife, keine Hoffnung. Du kennst dieses Klischee wahrscheinlich sehr gut. Wie habt ihr das damals gesehen? Habt ihr euch überhaupt verglichen mit den Menschen im Westen? Oder wie war das für euch?
Ja, na klar. Also wir hatten ja Westfernsehen. Wir durften zwar kein Westfernsehen gucken offiziell.
Okay.
Ja, aber also viele nach außen hin waren sie konform. Nach innen hin hatten sie ihre eigene oppositionelle Haltung. Und ich meine, bei uns war sowieso egal. Ne? Also wir haben auch Westfernsehen geguckt. Und dann sah man die Werbung und dachte immer, boah, Wahnsinn, wenn man das alles haben kann, das muss ja unglaublich sein. Aber also, wenn das einfach die Lebenswelt ist, dann uns das nicht anders kennst, dann ist es total normal. Also es war total normal, dass der ganze, dass die zum Teil Straßenzüge gar nicht richtig aufgebaut wurden seit dem Zweiten Weltkrieg, weil es wurden halt Neubauten gebaut und die Altbauten, die haben sie einfach stehen lassen. Und dann gab es hauptsächlich Kohlenheizung. Das heißt, es war alles total grau und eigentlich wahnsinnig hässlich. Aber es war für uns gewohnt. Auf dem Fluss, der bei uns durch den Ort floss, da gab es riesig große Schollen drauf. Ich habe auf meiner Website habe ich ein so ein Bild drauf, wo ich an so einem Fluss sitze als Kind und man denkt, ach schön Winter, ist nicht Winter. Das ist Chemie, also das ist Schaum. Das ganze Jahr über war in der Saale, waren da große Schaumfladen, schwommen auf dem Fluss.
Und man hatte das Gefühl, das sind Eisbrocken.
Wenn du jetzt das Bild siehst, denkst du, auch Eisbrocken. Aber für uns war es so normal. Ich wusste, also man darf auf gar keinen Fall in die Saale reinfallen, weil da sind die Haare ab. Das haben wir gelernt als Kinder. Nicht in die Saale gehen, da sind die Haare weg.
Und wie war denn euer Bild von uns im Westen? War das so auch mit Neid verbunden? Oder hat man das Gefühl, ja, das kann ja alles gar nicht sein, die spielen uns auch was vor?
Also ich weiß, dass bei ganz vielen, die so konform waren, da wurde ja erzählt, dass das nur alles Kulissen sind und Attrappen und sowas. Ne? Und dadurch, dass mein Vater eigentlich der Einzige aus seiner Familie war, der noch im Osten geblieben war, hatten wir halt ziemlich viel Westbesuch und kannten dadurch auch, wie es halt drüben aussah. Und es war natürlich faszinierend, immer Weihnachten Westpakete. Es kamen 7, 8 Westpakete, dann wurden die aufgemacht und es roch ganz besonders. Also es gibt den Geruch Westpaket. Ja?
Und was war da drin in so einem Westpaket?
Na, da war Kaffee drin, da war Orangen drin, natürlich jede einzeln verpackt, ne? In so einer Tempotaschentüchpackung. Und da waren Süßigkeiten, Tafel Schokolade war drin und solche, und das ergab einen Geruch, der einfach ganz, ganz speziell ist.
Hattet ihr auch Angst vor dem Westen? Also weißt du, Angst, ich meine, es gab ja immer auch so einen Wettbewerb bis hin zu Wettrüsten. Also ich bin ein Kind der 80er, wir waren in ständiger Angst. Nicht jetzt konkret vor der DDR, aber halt vor dem Ostblock. Ostblock ist ja so das Böse. Oder war so?
Also es herrschte schon Angst vor dem Wettrüsten, aber vor dem an sich. Ne?
Ja.
Und so dazwischen zu sein. Und das ist ja dann die Zone, die dann hops geht, ne? Wenn es hart auf hart kommt, wäre die Zone gewesen. Aber Angst vor dem Westen an sich? Nee. Also zumindest in meiner Familie. Also ich weiß auch, dass ich dadurch, dass ich so doppelt sozialisiert bin, einerseits durch Schule und Kindergarten schon diese ganzen, die Lieder und was man so alles machte und wie man miteinander umging und so, ne? Da habe ich das natürlich total mitbekommen. Aber gleichzeitig auch so diese, hier muss sich was ändern und wir müssen Aktionen starten für Frieden. Beten und die Leute zusammenbringen und so. Dadurch, dass das irgendwie kritisiert wurde, das war halt immer präsent, beide Seiten bei mir.
Darauf möchte ich gleich kommen. Ich habe aber noch eine andere Frage, weil du hast mir ja auch erzählt, den Lohn hat dein Vater von der Westkirche, also von der protestantischen Kirche in der BRD bezogen. Gab es da seitens DDR-Regierung nie Widerstand oder war das so ein friedliches Koexistieren?
Also die Sache war die, die DDR wollte ja an die UNO. Das heißt, die mussten nach außen irgendwie halbwegs demokratisch rüberkommen. Ja, also haben sie die Kirche erlaubt und geduldet. Und es gab natürlich eine Kirchensteuer, das waren aber irgendwie 1% von der Steuer, die man sonst zahlen würde.
Also eins, okay.
Also nichts, ja. Das zahlte man an die Kirche, die gab es weiter an die Landeskirche und die kriegten dann noch Geld vom Staat quasi, weil nämlich der Westen verkaufte richtig klasse Steinkohle an den Osten. Die Kohle war meistens, also war nicht so gut im Osten, ja. Also zumindest gab es richtig gute Kohle war beliebt.
Ja.
Der Westen brachte die Steinkohle in den Osten und der Osten bezahlte dann Geld, einen Teil an die Kirche, sodass davon die Gehälter gezahlt werden konnten. Aber mein Vater, der hat maximal 400 Ostmark gekriegt pro Monat. Also das ging gar nicht.
Das musst du jetzt ein bisschen in Relation setzen. Was heißt das? 400 Ostmark, wie viel sind das?
Also meine Mutter, die ist MTA, medizinisch-technische Assistentin, also Labor. Und wenn sie voll gearbeitet hätte, hätte sie mehr verdient als mein Vater. Also mit 400 Ostmark. Also es war natürlich im Osten so, dass alles, was man für die Grundnahrungsmittel, Brot, Milch und solche Sachen, die waren total preiswert. Ne?
Ja.
Der Bauernstaat, die sollen halt für alle zugänglich sein. Die Luxusartikel waren sündhaft teuer. Und aber wir mussten total aufs Geld gucken. Also als meine Mutter zu Hause war, weil wir Kinder halt noch zu klein waren, da war das echt ganz super, super knapp. Ich glaube, es gab niemanden, der so wenig verdient hat wie mein Vater. Und da wurde halt dann, meine Großeltern haben dann aus dem Westen noch was dazugeschossen und so. Ja, also es ging aber auch um andere Dinge. Es gab, also als ich zumindest zu DDR-Zeiten war ich dann noch Kind, da spielten so Markenklamotten noch nicht so eine Rolle. Mhm. Ne? Also schon, wenn man Westsachen hatte, das war immer wow, also es war, das glitzerte, ja. Oder hier diese Sarah-Kai-Sachen.
Ja.
Du, ich hatte nämlich von meiner Westverwandtschaft, hatte ich natürlich ein bisschen was, ne? Und da konnte ich mich nicht beliebt machen. Aber also die Westklamotten, eine Levis oder so, ne, die wurde dann von der Westverwandtschaft uns geschickt. Im Paket, im Westpaket.
Ja, im Westpaket, das so hoch nach Westpaket, ja. Und Orangen und Kaffee. Als das Tauwetter unter Michail Gorbatschow begann, organisierte dein Vater Montagsmärsche unter dem Motto Frieden schaffen ohne Waffen, das hast du mir erzählt. Und es ging um Demokratie, um Reformen, um Abrüstung. Wie wollte man das erreichen? Und denkst du, ihr habt da auch etwas erreicht mit diesen Demos?
Also, ich glaube, dass es einfach so war, durch Gorbatschow, durch das, was er schon gemacht hatte, waren ja quasi Reformen schon vorbereitet. Also der hat das geöffnet, der wollte, dass die einzelnen Staaten, die zwar zur Sowjetunion gehörten, aber immer mehr Selbstständigkeit bekamen, und der hat das eigentlich gut vorbereitet. Dann kam dazu, dass es wirtschaftlich einfach echt total mies lief in der DDR. Meine Mutter erzählte, die hatten im Labor gearbeitet, die mussten 100 Blutabnahmen machen und untersuchen. Sie hatten aber nur 60 von diesen kleinen viereckigen Dingern, die man oben drauf legt, damit man es, also die zwischendurch diese dünnen Dinger noch putzen, damit sie weiterarbeiten konnten. Also es herrschte wirklich Mangel und dadurch eine hohe Unzufriedenheit. Ne?
Ja.
Und dann kam natürlich, das ist ja, also zuerst war ja diese Sache da in Ungarn, dass da die Mauer offen ging im Sommer 89, und dann diese Geschichte in Polen, in Prag mit der Botschaft, ne?
Ja.
Und dann ging in Leipzig die Montagsdemonstration los. Und das ist solche Demonstrationen, solche Friedensgebete, die gab es schon immer. Also alle durch die 80er Jahre, Friedensgebete in den Kirchen. Und daraus sind eigentlich diese Montagsdemonstrationen entstanden. Und mein Vater, der hat bei uns angefangen, weil nämlich die Jugendlichen, die bei uns alle waren, die, wenn sie nach Leipzig fuhren, wurden ihre Personalien aufgenommen, und die waren dann schon gleich auf der schwarzen Liste. Also wir müssen es bei uns machen. Und dann fingen die halt auch an, das zu machen. Also ich glaube, September 89 war Leipzig, und 2-3 Wochen später haben sie es auch bei uns angefangen. Und das war halt deklariert als Frieden, als Demonstration für den Frieden, als Friedensgebet. Ne? Und ich glaube, es hat den Weg, um zu deiner Frage zurückzukommen, es hat den Weg insofern geebnet, dass ja immer unterschwellig mitschwang. Was machen die Russen? Also 1953, als die Arbeiter in Ostdeutschland demonstriert haben, kamen die russischen Panzer, haben es niedergeschlagen. Mhm. Polen, Prager Frühling, haben es niedergeschlagen. Ungarn auch. Also man hat damit gerechnet, die kommen. Aber irgendwie durch die ganze Stimmung, durch Gorbatschow und auch dadurch, dass natürlich die DDR-Regierung war ja völlig vergreist, es waren nur alte Leute, ja, die haben es ja gar nicht mehr richtig geschnallt. Irgendwie blieben die Panzer drin, ja. Aber es war schon eine heikle Nummer, weil die Friedensgebete, die fanden in der Kirche statt, zum
ja.
Beispiel Lautsprechern nach außen, weil so viele Leute waren. Mhm. Und danach gingen die Leute einfach los, ja. Also es ging dann durch die Stadt irgendwo lang. Und mein Vater erzählte, dass eben die irgendwie hatten die sich dann so, und jetzt gehen wir zur Stasi. Also dann doch wieder eine unfriedliche Atmosphäre, ja.
Ja.
Und sie sind sie dann, ja, jetzt gehen wir dahin, jetzt stürmen wir das Haus und so. Und er sagte, die standen schon auf dem Zaun und hat gesagt, nee, passt auf hier, wir machen friedlich. Wir machen friedliche Frieden schaffen ohne Waffen. Das war immer dieses Credo. Und da hat er das abgewendet, aber er wusste nicht, das hat ihm dann der Chef von der Stadtsicherheit später erzählt, hat er, Herr Bungeroth, vielen Dank, dass Sie das gemacht haben. Wir saßen drinnen und wir waren bewaffnet.
Okay.
Also, sie hätten sich verteidigt.
Mhm. Ja, selbstverständlich hätten sie das. Mhm.
Und ich glaube, so entstand einfach eine Atmosphäre, sodass dann die Sache mit dem Fall der Mauer auch passieren konnte. Aber im Grunde ist das ganze Ding echt ein Riesenwunder. Also es ist die erste Revolution gewesen in Deutschland, die jemals erfolgreich war. Und dann friedlich. Also zwei Dinge, ja. Wahnsinn. Und auch ein Zufall, dass der Typ da die Mauer einfach aufgemacht hat in Berlin, ja.
Du hast mir auch erzählt zum Thema Stasi, dass diese Friedensdemonstrationen nicht selten von Stasi-Mitarbeitern gestört wurden und dass es halt auch diese IMs gab, diese informellen Mitarbeiter, die man ja als solche nicht erkannte. Musste man da immer Angst haben, jederzeit denunziert zu werden?
Also ich glaube, innerhalb der Kirche, man wusste das einfach. Egal, bei welcher Veranstaltung von der Kirche du bist, es sind mindestens immer 1-2 Leute von der Stasi dabei. Du weißt nicht, wer es ist. Das war einfach, man wusste das. Und man hat damit irgendwie gelebt. Und es war halt innerhalb der Kirche dann irgendwie schon doch noch geschützt. Weil es immer weil es Strukturen gab. Also über die Kirchenleitung, dann verbunden mit der Westkirche und so. Also es war noch anders geschützt als Widerstand außerhalb der Kirche. Und aber es wurde schon mal geguckt, na, wer könnte es sein? Vielleicht der. Manchmal benahmen die sich auch nicht so schlau, ja.
Okay. Was haben sie gemacht?
Ja, mein Vater erzählt, es gab irgendwie in 80er Jahren, die hatten so eine, sollte so beraten werden mit so einem großen Gremium, was jetzt als nächstes passieren soll. Und dann fragten irgendwelche Leute, sagen sie, kann man ja eigentlich bei ihnen kopieren? Kopieren durfte man nicht. Also Vervielfältigung war verboten im Osten. Und da antwortete keiner drauf und dann kamen wir, sagen Sie mal, kann man bei Ihnen kopieren? Kam doch von woanders her. Und dann wusste man, okay, das sind jetzt die zwei Stasi-Leute, die wollen jetzt, dass man hier irgendwie was verrät und dass man dann Hausdurchsuchungen machen kann oder wie auch immer.
Das ist schon ziemlich plump.
Ja, aber das meine ich, ja. Also viel, es war, ich weiß, es war nicht immer so von der Stasi, aber es waren viele plumpe Angelegenheiten, die natürlich dann auch wieder eine Fläche boten, um sich so ein bisschen drüber lustig zu machen und die bloßzustellen. Und ich glaube, das war so auch so der Sport von den Ostfahrern, diese Punkte zu finden. Ja.
Okay. Was hat den Menschen damals dazu bewogen, informelle Mitarbeiter zu werden oder zur Stasi zu gehen? Welchen Vorteil hat man ihnen damit verschafft?
Also es gab bei uns einen in der jungen Gemeinde, der wohnte lange bei seiner Mutter und der wollte unbedingt eine eigene Wohnung haben. Und die haben gesagt, ja, du kriegst eine eigene Wohnung. Aber hier, schreib einfach auf, was du so hörst. Einfach nur mal mitschreiben, ne?
Ja.
Also so ging's los. Und wenn du einmal drin warst, dann konnte man natürlich sagen, du, jetzt musst du noch das und das liefern. Weil wenn du es nicht machst, dann verpfeifen wir dich. Und dann hat er keine Freunde mehr. Ne? Und du bist deine Wohnung los, was weiß ich und so. Bei meinem Vater haben sie es auch probiert. Als er seinen Führerschein los war und so mit solchen typischen, wie man das halt auch kennt, aus dem Fernsehen oder sich vorstellt, er saß ganz tief, die saßen ganz hoch, Führerschein auf der Kante vom Tisch.
Licht.
Ja, so Herr Bungerroth, wir wollen doch bestimmt ihren Führerschein wieder haben. Ja. Und da hat er aber auch, also immer wenn er irgendwo hinging da, hat er immer vorher die Kirchenleitung informiert, sagte auch immer dann, ja, also nur, dass sie wissen, morgen weiß die Kirchenleitung Bescheid. Und die hatten halt immer Schiss, die Stasi, dass über die Kirche, über die Verbindung der Kirche halt Informationen an den Westen geraten, an irgendwelche freien Journalisten, die sie schlecht dastehen lässt. Also das war so diese Grundangst, weshalb man dann in der Kirche auch letztendlich mehr noch wagen konnte. Ne?
Also es gab auch so eine Art Schutz.
Ja. Mhm. Ja, auf jeden Fall.
Als die Mauer fiel, da warst du 10 und bald darauf hast du eine katholische Schule besucht mit vielen Lehrern, die aus dem Westen zu euch kamen. Wie hat sich der Unterricht damals verändert? Kannst du dich an Änderungen auch in der Weltanschauung erinnern? Gab es etwas, das dich überrascht oder auch irritiert hat damals?
Also der erste große Unterschied war, die waren entspannt. Denn die Ostlehrer, die ja sonst noch da waren, die hatten ja quasi ihr Leben lang in einem anderen System unterrichtet. Plötzlich war alles falsch und sie sollten es irgendwie anders machen. Die waren total gestresst alle. Ich hatte meinen Bruder, der kaute irgendwie Kaugummi im Unterricht und dann kriegte er einen Eintrag von seiner Lehrerin. Also da stand dann in seinem Heft drin, ja, es ist ja so schon alles schwer genug, da muss der Martin doch nicht noch Kaugummi kauen. Ja? Also das okay. zeigt, wie die Nerven bloß lagen.
Ja, ja.
Durch diesen ganzen Umschwung, dass plötzlich alles das, was vorher galt, nichts mehr wert war und eigentlich auch nur hieß, okay, jetzt machen wir hier überall Westen. Und das war in meiner Schule dann mit den ganzen jungen Westlehrern total entspannt. Und naja, was die an Weltanschauung so verbreitet, das war mir, also mir war das ja schon vorher bekannt. Ne?
Aber war es dann völlig klar, dass der Westen, dass die Art und Weise, wie der Westen unterrichtet, die richtige Art und Weise ist, wie man zu unterrichten hat?
Ja, es war erstaunlicherweise total klar, dass alles, was aus dem Westen kommt, die richtige Art ist. Das ist erstaunlich. Auch wie man mit Müll umgeht, wie Ärzte organisiert sind. Wie Kinderbetreuung organisiert ist. Das ist so, also ich bin total froh, dass die Wende kam, weil ich hätte ja beruflich niemals das machen können.
Ja.
Aber grundsätzlich glaube ich, dass die Wiedervereinigung eine wirkliche gewesen wäre und vor allen Dingen auch glücklicher verlaufen wäre, wenn man sich die Mühe gemacht hätte, zu gucken in beiden Systemen, wie läuft bei euch das? Wie läuft ja. bei uns das? Was ist besser von den beiden? Und wirklich eine Variante zu finden, die etwas wieder vereinigt. Und so wurde, es gab schon Polikliniken, also Häuser, quasi Ärztehäuser gab es im Osten. Die wurden abgeschafft, dann alles wurde dezentralisiert und irgendwann 20 Jahre später haben sie es dann wieder überall eingeführt.
Natürlich, ja, ja, ja.
Das passierte halt zu Hauf. Und das ist total schade, weil natürlich lief wahnsinnig viel total mies in der DDR. Aber so ein paar Sachen sind bei allen gut. Also, weißt du, da wäre eine Chance gewesen,
was zu lernen. Absolut, das überrascht mich jetzt auch so ein bisschen, weil das ist ja dann weniger eine Fusion und mehr eine Übernahme, wenn man das macht.
Also, ganz ehrlich ist, das durfte man natürlich nicht laut sagen. Vielleicht kann es auch nur ich als Pfarrerstochter, die sowieso ein bisschen außen vor war, das auch sagen. Und ich will auch nicht ungerecht sein, weil es ist tatsächlich so, die DDR war so runtergewirtschaftet. Da hätte überhaupt nichts mehr passieren können. Also die waren handlungsunfähig. Da ging gar nichts mehr. Ja. Und dass man dann erstmal sagt, so, ihr macht es jetzt alle so, wie wir es machen, weil wir wissen, dass das schon mal funktioniert. Ist irgendwo auch nachvollziehbar. Aber dieses große Manko, was man dann eben danach hatte und die Rechnung bezahlen musste zwischen Ost und West, Ossi, Wessi, dieses Gehässige und das dann, also wirklich keine gute Stimmung, das hing dann eben auch damit zusammen. Weil wenn du, das, was du in deinem Leben geleistet hast, das, was du für richtig empfunden hast, plötzlich komplett nichts mehr wert ist, das macht was mit den Menschen. Und ich meine, zu DDR-Zeiten war kein Mensch, also kaum Arbeitslose gab es, ja. Das Wort kannte ich überhaupt nicht. Und plötzlich waren bei uns 25% arbeitslos.
Genau, und darüber haben wir auch geredet, als wir uns getroffen haben. Und da habe ich ja auch gesagt, und ich habe dir erzählt, nach meinem Empfinden findet auch so eine Art der Romantisierung statt. Und ich möchte das nicht werten. Also ich höre aber oft Sätze wie, jedes Kind hatte einen Kita-Platz, jede Frau durfte arbeiten, auch in technischen Berufen. Zwischen Männern und Frauen gab es Chancengleichheit, ganz wichtig. Dass Frauen dann nach der Arbeit noch den ganzen Haushalt geschmissen hat, das ist nochmals eine andere Geschichte. Wir waren alle gleich, niemand fuhr ein BMW, alle hatten dieselben Möbel. Und was ich ganz oft höre, und das finde ich auch lustig, Spreewaldgurken sind die besten und Bautzner Senf und nichts anderes. Diese Romantisierung, die ich da eben angesprochen habe, empfindest du das auch so? Gibt es die und gibt es die durchaus auch berechtigt? Und du hast ja eben vorher schon gesagt, in Teilen absolut ja.
Also Bautzner Senf ist okay, aber mir auch nicht.
Ja? Ich habe den
okay. Wenn man einmal in der Schweiz ist und mitkriegt, wie Lebensmittel schmecken können, ja, wird alles relativ. Aber gut. Also ich erlebe das auch und zum Teil geht es mir tierisch auf den Keks.
Ja.
Weil ich denke, Leute, es war nicht alles toll. Also zum Beispiel, wenn du sagst, Kinderbetreuung für alle. Ja, aber die Frauen haben ihr Kind mit 8 Wochen abgegeben.
Ja.
Und zwar ohne Eingewöhnung. Und das musste sein, weil alle arbeiten mussten, weil die Arbeitskräfte gebraucht wurden. Ja. Gleichstellung, naja, die haben zwar auch alle gearbeitet, aber die Muttis haben nachher noch den Haushalt gemacht und sich um die Kinder gekümmert nach Feierabend. Ach ja, aber ich kann das, also das, was ich so, das ist, also wenn du mit etwas, aufwächst, das wirst du ja auch kennen, das, was das deine Kindheit, was dein, was das, das, da, daran hängst du, ja, wenn ich sage Frikassee und du sagst so, was, wieso Frikassee? Ja, weil ich damit groß geworden bin, Frikassee ist toll, ja.
Ich habe das überhaupt nicht gewertet, wir kennen das einfach so nicht, also ich kenne Frikassee nicht, aber ich weiß, es ist mit Hühnchen und mit Erbsen.
Ja, das ist so eine Soße und das isst man halt so zu, so, da kannst du so manche machen, weißt du, so
mit. Ja, ja, ja.
Und so, okay. Ich bin krank, Mama macht mir
ja. Okay, okay.
Und also ich kann es in irgendeiner Weise nachvollziehen, auch wenn ich dann denke, also sowieso ich als Pfarrerstochter, ja, wenn ich dran denke, wie wir im Musikunterricht gesungen haben, der kleine Trompeter, ja, diese ganzen sozialistischen Kampflieder. Mein Vater hat das gar nicht wissen dürfen, aber ich habe geweint, weil es mich so gerührt hat als Kind. Ja?
Ja.
Mit Inbrunst bin ich mit den anderen im Block um die Kirche marschiert. Ja? Ich fand das super. Aber natürlich in dem Zusammenhang, jetzt würde ich auch nicht sagen, das ist toll, dass wir das gemacht haben, aber ist dieses Gefühl, das ist meine Kindheit und damit, das gehört auch irgendwie zu mir, dem muss man irgendwie einen Raum geben.
Absolut.
Aber ja, wie alles, es ist zweischneidig. Man kann es nicht einfach nur eindimensional betrachten. Aber es gibt im Westen auch Sachen, also die bei der Wiedervereinigung gelaufen sind, die einfach überhaupt nicht fein waren und alles andere als demokratisch und wo man nachvollziehen kann, dass die Leute danach davon traumatisiert sind. Ne?
Ja, das ist das, was ich vorhin gemeint habe. Also auch so ein bisschen, wir in der Schweiz sagen ja, wir machen die Faust im Sack. Kennst du den Ausdruck? Und ich glaube, das hat da ein bisschen was. Also es gibt so ein bisschen einen Groll, aber man kann den ja wie auch nicht, dem kann man nicht Ausdruck verleihen. Aber im Rückblick muss man sagen, ja, es hätte besser laufen können.
Ja, man hätte, aber gut, das kannst du immer sagen.
Natürlich.
Also, ja. Kannst du immer sagen.
Aber dann mit 19, um wieder auf dich zurückzukommen, da zog es dich weg aus Sachsen-Anhalt. Da bist du ins große Berlin gezogen. Und da, das war Berlin vor 25 Jahren. Wie war das?
Berlin war eine Baustelle. Da, wo der Potsdamer Platz jetzt ist, kennst du das?
Ja, ja.
Das war ein riesiges, wassergefülltes Loch.
Da Ach, okay.
Straßen, da lief einfach eine Straße durch die Wasserlöcher, weil der Grundwasserspiegel ist so hoch in Berlin, du fängst zu rudeln, ist gleich das Grundwasser da. Und ein so ein Haus stand da, weil das durften sie nicht abreißen, das wurde halt zurückgegeben nach der Wende. Also ein so ein Haus und eine Insel und dann die Straße da so drüber und alles. Also Wahnsinn. Berlin ist ja immer noch eine Baustelle. Ja, das haben die finden immer wieder was zu bauen. Und es war natürlich besetzte Häuser ohne Ende, Partys, in den Kellern. Es war einfach Lebenskünstler von vorne bis hin. Geld
und auch.
Ach, spielte keine Rolle. Also, ach, okay. Es war einfach, darum ging es nicht, sich was aufzubauen, sondern einfach so dieses, es war halt so anarchistisch, sagen manche.
Und Aufbruchsstimmung auch.
Ja.
Oder? Wie und wo hast du damals gelebt? Warst du da ganz auf dich allein gestellt?
Naja, ich bin total bescheuert, ne? Ich ziehe aus dem Pfarrhaus, gehe nach Berlin und ich bin ich habe im Konvikt gewohnt. Aber in Mitte, ja, im Szenebezirk Mitte. Okay. Aber mein Vater hatte halt gute Kontakte und der kannte da die Frau und die Leiterin und mein Bruder, der wohnte schon da und dann bin ich da mit hingezogen und war dann, also ich hatte so quasi den christlichen Rückzugsort. Die heile Welt. In diesem Ganzen, genau.
In Berlin hast du Oper studiert und die Aufbruchsstimmung, die wir eben angesprochen haben, nach der Wiedervereinigung war schon etwas verflogen irgendwann auch. Gab es Grabenkämpfe oder auch Häme? Hast du dich als vollwertiges Mitglied der Gesellschaft gefühlt oder warst du auch immer so ein bisschen DDR-Kind?
Also ich kann mich noch gut erinnern an diese Zeiten, wenn man so, als ich so Aufnahmeprüfung gemacht habe, ja nicht nur in Berlin, sondern auch in anderen deutschen Städten und man unterhält sich so mit den anderen. Es war immer so ein bisschen unangenehm zu sagen, ich bin ein Ossi.
Mhm. Komisch. Warum?
Ja, weil das galt irgendwie als Manko.
Als unterentwickelt oder zurückgeblieben oder ja, was war das Manko? Woran?
Du siehst gar nicht so aus, habe ich dann immer gehört. Was?
Ja.
Hätte ich jetzt gar nicht gedacht, dass du Ossi bist. Die meckern doch immer nur. Die sind so ein bisschen abgehärmt. Da gab es schon Vorurteile, aber auf beiden Seiten.
Und das hast du dann einfach versucht zu verschweigen oder einfach nicht, dich nicht zu erkennen zu geben? Oder wie war das?
Nur wenn es nicht gefragt wurde, habe ich es nicht gesagt.
Okay. Warum singst du heute nicht mehr in der Oper?
Weil ich bin da mal, also ich hatte in 2 oder 3 Musikhochschulen bestanden und bin dann nach Berlin gegangen, weil ja so um Opern gesagt, also wenn du klassischer Musiker bist, das ist so wie Hochleistungssport im Grunde. Ne? Also ist ganz klar, wenn du so als Frau, als Sopran, blond, blauäugig, okay, alles klar. Also bis 23 muss die Sache geritzt sein, sonst kannst du es gleich vergessen. Ne?
Ach, okay, ist das so?
Wollen. Also es ist unglaublich Druck. Ja. Und ich bin nach Berlin und war dann bei einem Lehrer, der sehr gut singen konnte, aber dem, wie man so schön sagt, der liebe Gott in den Hals geschissen hatte. Hoffentlich sieht er das nicht, aber...
Sag mir, was das bedeutet. Ich verstehe das nicht.
Er konnte super singen, aber wusste nicht, wie es geht.
Ach, auch schade.
Ja, schade. Als Professor ist es schwierig.
Aber was bedeutet das? Er wusste nicht, wie es geht. Woher weißt du denn, dass er gut singen konnte?
Er konnte gut singen, weil er überall an den Opern sang und auch erfolgreich war.
Ja.
Er konnte es nicht vermitteln. Und es hat halt eine Männerstimme, Frauenstimmen sind schon mal anders. Mhm. Und also er hat mir irgendwas beigebracht, aber ich habe versucht, das zu machen, aber wirklich geholfen hat es mir nicht.
Mhm.
Und und dann hat sich auch nicht der richtige Lehrer oder die richtige Lehrerin gefunden, um dann erfolgreich zu wechseln und um dann doch noch weiterzumachen. Also ich habe es dann zum Glück so lange wirklich probiert, bis wirklich klar war, Caroline, das wird nichts. Das wird nichts.
Und das ist einfach so kompetitiv. Also ab einem gewissen Zeitpunkt weißt du, so jetzt ist der Zug abgefahren.
Genau. Ich hab dann letztendlich aufgehört. Also eine Prüfung habe ich noch bestanden, die zweite, da haben sie gesagt, okay, Frau Bungeroth, vielen Dank, machen Sie aber was anderes.
Danke für Ihre Bemühungen, schön war's. Ja, und dann, was hast du gemacht?
Dann war ich kopflos erstmal, ne? Total scheiße war's. Und dann habe ich gedacht, okay, Hebamme oder Grundschullehrerin.
Mhm.
Und dann habe ich im Kreissaal und im Geburtshaus ein Praktikum gemacht. Und in der Grundschule. Und dann habe ich mich für Schulmusik entschieden. Und dann habe ich noch Schulmusik studiert. Und Pädagogik. Und da, plötzlich, als ich wieder entspannt war, hatte ich zufällig eine gute Lehrerin. Und da konnte ich dann plötzlich wieder singen mit ihrer Hilfe. Und stand auch wieder auf der Bühne.
Und wo daran lief es dann auch?
Ja, aber da war ich dann leider zu alt.
Gut. Also natürlich nicht gut, aber gut. Also was heißt das? Also du konntest dann nicht an diese klassische Opernsängerinnenkarriere anknüpfen, das heißt es.
Ja. Sie sagt immer, ach Caroline, du hast so eine schöne Stimme. Schade, dass du schon so alt bist.
Naja.
Dachte ich, ja, vielen Dank. Ja, aber weißt du, also es ist ja so in der Klassik, also so sehr auch mir heute noch das Herz blutet, wenn ich bestimmte Rollen höre, weil ich weil ich so wusste, das bin ich, ja. Es ist letztendlich so, es gibt halt nur richtig und falsch in der Klassik. Und es ist nur das Medium. Und entweder du bringst es richtig oder es ist halt leider falsch. Und dann wartet schon der Nächste. Wenn du krank bist, wartet auch der Nächste. Weißt du, es ist einfach so ein hartes Brot. Und du musst solche Nerven haben. Also es ist unglaublich. Ich glaube, es ist, es war, ja, ich bin da besser, wo ich jetzt bin. Und über die 20er Jahre Chansons, Operette, dann letztendlich zu Klavierkabarett und Comedy zu kommen, war genau der richtige Weg. Weil weißt du, jetzt kann ich das alles reintun. Jetzt kann ich die Oper reintun, ich kann da die ganze Klassik-Vergangenheit, diese Hausmusik bei mir zu Hause, bei meiner Familie und alles, was sonst noch so ist, ich kann einfach alles reinschmeißen und da mich total austoben. Und natürlich müssen bestimmte Standards gegeben sein, aber ich sage, was richtig ist. Weißt du, wie ich es meine?
Mhm.
Also, ja.
Und du bist ja jetzt nicht nur in der Comedy und im Klavierkabarett, du bist jetzt auch in der Schweiz. Du bist vor 2 Monaten ungefähr, kam der Schritt in die Schweiz. Du bist in den Kanton Bern gezogen. Ja. Was hat sich mit diesem Schritt am meisten verändert in deinem Leben, im Leben von dir und deiner Familie?
Also ich hatte jetzt 3 Jahre Fernbeziehung und zusammen zu sein, ist schon mal wahnsinnig entspannt. Ich habe es einfach in der Schweiz schon immer gemerkt, also ich war das erste Mal vor 7 Jahren, glaube ich, hier, dass ich mich einfach hier total entspanne. Ich bin meistens ein sehr energetischer Typen. Und ich lasse mich auch gut anstecken, ja, aber das verfeuert sich natürlich, ne? Und so diesen Gegenpol zu haben, diese Natur und einfach dieses Langsamere, das tut mir so gut. Das tut mir wahnsinnig gut. Und es ist natürlich schön, dadurch, dass ich auf der Künstlerbörse gespielt habe vor 2 Jahren, sind jetzt auch schon etliche Konzerte in meinem Kalender hier in der Schweiz. Und dann bin ich glaube, das habe ich dir gar nicht erzählt, ich bin vor drei Wochen, war ich bei der Krönung, das ist so ein Kleinkunstfestival.
Und doch, das hast du mir erzählt, in Adorf oder wo war das?
Genau, die haben mich zur Königin gebracht.
Königin Caroline.
Ich bin im demokratischsten Land der Welt.
Ja, bist du jetzt die Monarchin.
Königin, das finde ich sehr witzig, also... Hm.
Ja, du hast es eben erwähnt. Du startest gerade so ein bisschen durch, nicht nur ein bisschen, du bist hier und da bereits auf Bühnen zu sehen. Du hast mit Bittersüße Beichte auch ein eigenes Abendprogramm. Was wird uns serviert an einem Abend bei und mit dir?
Also die Bittersüße Beichte bezieht sich eigentlich auf meine Biografie und auch dieses Bittersüß. Also manche Sachen waren natürlich nicht so geil. Ich habe auch einiges beschrieben jetzt im Pfarrhaus, wie das so war, Außenseiter zu sein oder solche Sachen. Aber auch mit den Dingen seinen Frieden zu machen und auch den Humor darin zu finden. Auch wenn ich jetzt sage, ja klar, volle Bruchlandung mit dem Opernstudium. Aber meine Opernszenen gehören zu meinen Besten. Ja, das Sterben in Opern, das wird geliebt.
Ja.
Das ist dadurch, wie soll ich sagen, die Kombination aus Lebensfreude, aber gleichzeitig auch so eine tiefsinnigere Schiene zu haben. Und ich erzähle von meiner Kindheit, ich erzähle, wie es war in Berlin nach der Wende, im Studium und so weiter, wie das Berliner Leben, wie man das so kennt. Und am Ende ist es mir ganz wichtig, mit allen glücklich aus dem Saal zu gehen.
Also eigentlich fasst du jetzt einfach unser Gespräch musikalisch zusammen auf der Bühne.
Könnte man so sagen.
Und wie geht es jetzt weiter? Wo kann man dich sehen und hören? So in der nächsten Zukunft oder nicht nur in der nächsten Zukunft. Weißt du, hast du es gerade so spontan?
Ja, also ich bin Ende April bin ich in Luzern, in Horf. Dann spiele ich in der Berner Gegend im Mai in Bolligen und in Muri. Und im Herbst, wo bin ich da überall? In Thun, in der Alten Öle spiele ich, in Dietikon und so weiter. Also es kommen jetzt auch durch die Krönung natürlich nochmal. durch die
Königin ist da. Ja.
Werden noch andere auf mich aufmerksam. Noch weitere Termine. Und die habe ich aber immer alle online auf meiner Website aktuell.
Und die Adresse heißt?
www.carolinebungeroth.de.
Und zum Schluss noch die Frage, wenn wir uns das nächste Mal sehen, Caroline, zu welchem Getränk darf ich dich einladen?
Zum Eistee bitte. Zum Schweizer Kräutereistee.
Ich danke dir.
Aber Berlin hätte ich gesagt, Aperol Spritz, ja. Aber diese Schweizer Eistees, oh, die sind so erfrischend. Das ist Wahnsinn, ja.
Wir machen das. Und ich glaube, den Aperol Spritz hatten wir doch das letzte Mal schon, oder nicht?
Ja, du hattest. Ich.
Ach so, okay. Oh Gott. Ich danke dir ganz herzlich, dass du mich mitgenommen hast auf deine Reise von Sachsen-Anhalt nach Bern. Und ich wünsche dir alles Gute und hoffe, bald mit Eistee auf dich anstoßen zu können.
Ja, mir hat es total Spaß gemacht. Vielen Dank.
Schön, danke schön.
Hanbecks trifft.